herzlich willkommen zu Beide Seiten Live. Wir freuen uns, dass Sie da sind.
Und wir haben für Sie einen sehr bunten Strauß an innenpolitischen Themen. Für Sie drei an der Zahl und wir starten in der Steiermark. Da hat es gestern einen ganz schönen Paukenschlag gegeben bei der Steirischen Volkspartei.
Christopher Drexler war ÖVP-Landeshauptmann, dann Spitzenkandidat, hat die Koalition verhandelt, aber jetzt spielt er plötzlich doch keine Rolle mehr in der zukünftigen Regierung. Gestern Abend wird bekannt, statt Drexler übernimmt Manuela Krohm die Landespartei und wird Vize-Landeshauptfrau.
Und heute hat unser Kollege in der Steiermark bei der Regierungspressekonferenz versucht zu fragen, warum Drexler jetzt gehen musste. Aber wirklich gefreut hat sich die Steirische Volkspartei natürlich nicht über die Frage. Und entsprechend war die Antwort. Hören wir da kurz mal rein.
Was ist denn da gestern in der ÖVP gelaufen? Warum hat Christopher Drexler dann gehen müssen?
Ich bitte um Verständnis. Also die Frau, designierte Frau Landeshauptmann-Stellvertreter möchte näher darauf eingehen. Aber dass wir grundsätzlich dabei bleiben, Fragen allgemeiner Natur und keine tiefgehende Aufarbeitung von gestern zum jetzigen Zeitpunkt, bitte.
Ja, und unter anderem dazu wollen wir jetzt beide Seiten beleuchten mit unserem Kollegen Patrick Schwanzer und unserer Kollegin Manuela Reidl, beide aus unserer Puls 24 News-Redaktion. Schön, dass ihr da seid.
Grüß euch. Hallo.
Hallo, hallo.
Wir haben es gerade gesehen, Jubelstimmung gibt es nicht wirklich bei der ÖVP, also bei der Steirischen Volkspartei vor allem nicht. Patrick, du hast dir angeschaut, die Seite, dass Drexler abgesägt wurde da, das finden ja nicht alle gut. Was sind da die Argumente? Warum
nicht? Nicht alle gut. Wir wollten es ja heute herausfinden, woran es lag. Die Stimmung ist vielleicht deswegen nicht so gut, weil es hinter den Kulissen ordentlich gekracht haben soll, gestern Abend noch. Was auch ein bisschen nachvollziehbar ist, weil man verliert nach Jahren den Landeshauptmann-Posten, das heißt Macht in der Steiermark, und man verliert auch relativ viel Kohle aufgrund des Stimmenverlustes. Und jetzt hat man die ganze Schuld Christopher Drexler zugeschoben und ihn am Ende dann abmontiert. Aber da sagt jetzt die eine Seite, man kann ihn für diesen Wahlverlust jetzt nicht die alleinige Schuld geben, weil wenn wir uns das jetzt global anschauen, verlieren Regierungsparteien einfach in letzter Zeit bei all den Wahlen. Und so ist es halt eben auch bei der ÖVP in der Steiermark passiert. Ist ja nicht das erste Bundesland, wo die ÖVP bei Landtagswahlen oder auch bei der Nationalratswahl verliert. Und es kam dann doch schon ein wenig überraschend, denn wenn man sich den Tag nach der Nationalratswahl anschaut, da hat der erweiterte Landesparteivorstand Christopher Drexler noch großes Vertrauen ausgesprochen und in den Rücken gestärkt. Schauen wir mal ganz kurz rein.
Der Landesparteivorstand hat auf meine Vertrauensfrage hin mir einstimmig das Vertrauen ausgesprochen und mich damit beauftragt, im Namen der Steirischen Volkspartei Verhandlungen zu führen.
Das waren noch Zeiten vor circa 2 Wochen.
Rosige Zeiten.
Das waren noch rosige Zeiten.
3 Wochen, gemein.
Aber auf der anderen Seite muss man argumentieren, natürlich stimmt es, was du sagst und was deine Seite argumentiert, Patrick, dass das halt schlechte Zeiten für Regierende, ja. Das war halt, ist ja auch wissenschaftlich aufgearbeitet, dass in sämtlichen OECD-Ländern Regierende abgestraft wurden, ja. Aber was Christopher Drexler noch am Wahlabend gemacht hat, nämlich sich selber hinzustellen und zu sagen, ich bin überhaupt nicht schuld. Alle anderen, die Weltlage. Ich bin das arme Bauernopfer.
Der Bundespräsident.
Also, das war halt auch nicht unbedingt Leadership, um es mal neudeutsch oder anglizistisch zu formulieren, was er da gezeigt hat. Auch das hören wir uns nochmal an. Das ist Christopher Drexler nach der herbsten Wahlniederlage für die ÖVP in der Steiermark. Und das ist seine Reaktion drauf gewesen.
Die Bundespolitik hat diese Wahl dominiert. Ich war gestern noch unterwegs, zuerst in meinem Heimatbezirk, dann in Graz und dann im Bezirk Leibnitz. Und in allen drei Regionen hat sich eine einzige Frage durchgezogen. Warum hat der Bundespräsident das gemacht? Eh gut, dass sie oder du dagegen Stellung bezogen hat. Aber das ist unfair, dass nicht der Stärkste den Regierungsbildungsauftrag bekommt. Und insofern, meine Lieben, muss ich euch eins sagen. Die Bundespolitik hat bei dieser Landtagswahl durchgeschlagen wie noch nie. 6 von 10 Steirern haben in der Umfrage von ORF und Kronenzeitung gesagt, die Bundespolitik ist für sie das entscheidende Wahlmotiv. Insofern ein großes Danke nach Wien.
Ja, danke VDB, hat Christopher Drexler da ausgerichtet. Und das nach einer Legislaturperiode, in der er für das Wirken in der Steiermark hauptverantwortlich war. Also da hätte man sich auch was anderes erwartet. Und da war eigentlich schon klar, nicht nur das Wahlergebnis, das ja desaströs war für die ÖVP, sondern auch mangelndes Verantwortungsbewusstsein seinerseits werden dazu beitragen, dass er letztlich fällt. Das meint auch der Politikberater Thomas Hofer heute im Interview.
Dass Drexler aufgrund auch seiner Aussagen, nicht nur aufgrund des Wahlergebnisses, wegen dem vor allem, aber trotzdem auch wegen anderer Gründe, innerparteilich einen schweren Stand haben wird, seine Position zu halten, das war klar. Und deswegen ist es vielleicht überraschend gewesen, dass es so lange gedauert hat.
Irgendwann haben sich dann halt doch die Widerstände in der eigenen Partei gemehrt und vor allem Wirtschafts- und Bauernbund haben gesagt, na, der Christopher muss gehen.
Wobei eben gehen. Und er ist auch mit einer Miene gestern gegangen. Die Kameras haben es ganz kurz eingefangen von der Seite, weil Christopher Drexler sich wahrscheinlich selbst schon erhofft hat, hier den Vizelandeshauptmann machen zu können. Immerhin hat er für die ÖVP ja das nächste Regierungsprogramm jetzt für die Steiermark ausverhandelt und es überhaupt geschafft, dass die ÖVP in die Regierung, in die Landesregierung kommt, weil man hat ja auch schon oft diskutiert, macht es die FPÖ vielleicht doch mit der SPÖ. Und Christopher Drexler ist es auch gelungen, obwohl so ein großer Stimmenunterschied zwischen FPÖ und ÖVP ist, dass beide gleich viele Regierungssitze im Landtag haben. Er hat zwar brav kackelt, aber am Ende ist er dafür trotzdem abgestraft worden.
Mit der Ressortverteilung sind, also was die genauen Aufgaben dieser Regierungssitze sind, sind trotzdem in der ÖVP viele nicht glücklich und vor allem das Programm, das wir jetzt besprechen, da sagen ja viele, da hat der Christopher Drexler sich leider auf den Bauch gelegt vor der FPÖ.
Das ist genau den Inhalt, den wir auch noch besprechen wollten. Es ist ja kein blau-schwarzes Regierungsprogramm, wenn man es genau liest, es ist ein blau-blau-blaues Programm. Jetzt sagt die eine Seite, das ist genau das, was die SteirerInnen wollen. Patrick, du hast dir angeschaut, warum?
Naja, richtig. Die eine Seite sagt, man kann es so argumentieren, wenn man die FPÖ wählt, darf man sich nicht wundern, dass man am Ende die FPÖ bekommt. Und es sind eben ganz klassische freiheitliche Themen, die hier jetzt im Regierungsprogramm der Steiermark drinnen stehen. Und es ist vor allem, das hat uns heute auch Politikberater Thomas Hofer gesagt, Symbolpolitik. Und die FPÖ lebt nun mal so von der Symbolpolitik. Da können wir auch ganz kurz reinhören.
Man darf nicht vergessen, dass in der Kommunikation und in der Außendarstellung es halt sehr oft auch auf die Symbole ankommt. Und da ist es klar, dass die ÖVP auch inhaltlich nicht nur auf der symbolischen Ebene Abstriche hat machen müssen, zum Beispiel beim Leitspital im Ennstal. Also das ist eine klare Revidierung dessen, was man sich eigentlich vorgenommen hat.
Und wir haben uns heute auch in Graz umgehört, was denn nun die Steirer und Steirerinnen zu dem neuen, heute präsentierten Programm sagen, wo unter anderem ein Gender-Sternchen-Verbot wieder klassisch freiheitlich drinnen ist, wo ein Kopftuchverbot drinnen ist, wo aber auch ein Bettelverbot, die Bezahlkarte für Geflüchtete drinnen ist. Und da gibt schon auch Steirer und Steirerinnen, die das eigentlich ganz gut finden. Hören wir mal rein.
Ja, ich finde es nicht so schlecht. Man soll es einmal probieren. Irgendwann muss man mal anfangen, nicht? Weil ich glaube, das hat schon überhand genommen alles.
Auf Gendern kann ich auch verzichten. Brauche ich nicht. Ja. Brauche ich nicht. Dazu bin ich zu konservativ. Ich bin konservativ liberal, würde ich mich einschätzen. Aber ich gehöre einfach einer Generation an, die damit überhaupt nichts anfangen kann.
Also vor allem das mit dem Kopftuch sagt mir schon zu, dass das ein bisschen angepasst wird da in der Steiermark.
Ich sehe da kein Problem. Warum sollen die Frauen hier mit Kopftüchern herumlaufen? Das kann man ja auch irgendwo im Nahen und Mittleren Osten machen. Sollen sie dorthin gehen?
Und die Gegenseite, die sagt, dieses Programm geht komplett an den Wählenden vorbei. Die hat zwei Lager, die sie einander natürlich überschneiden. Die einen, die ganz generell unheimlich finden, dass die Steiermark jetzt politisch weiter nach rechts rückt. Auch da haben wir ein paar Meinungen eingesammelt heute in Graz.
Wissen Sie, was ich gesagt habe? Um Himmels Willen, es gibt, warten Sie, ich habe gestern sogar was gepostet dazu, weil es mir so schlecht gegangen
ist. Erzählen Sie es mir.
Weil es mir so schlecht gegangen ist. Sicht ist blau, blau, blau. Und Kopftuchverbot, Frauenrechte werden beschnitten. Ich bin total dagegen.
An und für sich generell schlecht.
Warum?
Weil ich an und für sich gegen Ausländerfeindlichkeit bin, für mehr Miteinander bin. Und ganz einfach, weil man aus der Geschichte ganz einfach lernen sollte.
Ich finde es nicht allzu gut. Weil natürlich alles Richtung rechts geht und es wahrscheinlich sehr viele Maßnahmen ergriffen werden, um Minderheiten ja, aus dem Land zu kriegen oder eben die Rechte zu beschneiden.
Das ist, wie gesagt, Argument Nummer eins, dass die Leute Angst haben, dass es einen argen Rechtsruck gibt und die das einfach auch nicht wollen, dass die auch nicht wollen, dass Rechte von Ausländerinnen und Ausländern beschnitten werden. Und das zweite große Argument, das auch immer wieder kommt, ist, es ist doch in solchen Zeiten seltsam, sowas wie Bettelverbot und Kopftuchverbot so in die Auslage zu stellen und zu sagen, das sind Leuchtturmprojekte, wo in der Steiermark ganz andere Baustellen offen sind. Das ist eine Industrieregion, denen wandern Betriebe ab. Der Automobilsektor in Deutschland kränkelt. Das wird auch die Steiermark treffen, wo die Automobilzulieferindustrie sitzt. Die haben einen extremen Nachholbedarf bei der erneuerbaren Energieausbau. Die haben zu wenig Kinderbetreuungsplätze. Die haben im Spitalwesen krassen Personal- und Ärztinnen- und Ärztemangel. Und da wundern sich viele, dass man dann schreit, Kopftuchverbot, yeah, jetzt ist alles toll in der Steiermark. Das ist jetzt sehr, sehr zugespitzt formuliert. Aber da sind doch nicht weniger irritiert, dass gerade Wirtschaftsaufschwung, Wirtschaftswachstum und so zeitgeistige Themen einfach so überhaupt nicht im Vordergrund stehen.
Ist aber jetzt nicht nur in der Steiermark, so wie gesagt, in allen anderen Bundesländern, wo die FPÖ ja mitregiert, ist es ja nicht anders. In Niederösterreich zum Beispiel, wo jetzt jemandem die Staatsbürgerschaft nicht verliehen wurde, weil er nicht einmal die Bundeshymne singen hat können. Also ist alles nur Symbolpolitik, was hier die FPÖ voranbringt, sagt er.
Und wir sind schon mit der Brücke beim nächsten Thema, weil du es angesprochen hast, die Wirtschaftsthemen wären ja viel wichtiger.
Ja, und da hat Österreich viel zu hohe Schulden und die werden auch noch immer höher. So hoch sind die, dass sie nicht einmal mehr den EU-Maastricht-Kriterien entsprechen. Und deshalb droht uns ein sogenanntes EU-Defizitverfahren inklusive potenziellen Strafzahlungen.
Ja, warum nur? Das heimische Defizit wird voraussichtlich auf 3,9, wenn nicht 4,1% des Bruttoinlandsprodukts, also der Wirtschaftsleistung, steigen, statt wie vorgesehen bei maximal 3% zu liegen.
Und die Schuldenquote, die dürfte auf über 80% klettern, erlaubt und vorgeschrieben sind maximal 60%.
Soll also Österreich jetzt einen extra strengen, aber sehr schnellen Sparplan fahren, um ein EU-Defizitverfahren zu vermeiden, oder lieber dieses Verfahren in Kauf nehmen und dafür einen sanfteren Konsolidierungspfad einschlagen? Diese beiden Seiten beleuchten wir jetzt und beleuchten mal die erste Seite, die du dir angeschaut hast, Patrick. Da ist nämlich die SPÖ dafür, ein Defizitverfahren in Kauf zu nehmen. Warum denn?
Schauen wir uns mal an, was ist denn dieses ÜD-Verfahren, das heute überall durch die Medien gegeistert ist? Es ist einfach ein Verfahren, wenn man ein übermäßiges Defizit hat und man die Fiskalregeln nicht einhält. Eigentlich ein Strafverfahren, wo man jetzt politisch nicht unbedingt hineingedrängt werden möchte. Es gibt aber an diesem ÖD-Verfahren ganz was Spezielles und das erklärt uns Fiskalratschef Christoph Bartels.
Obwohl es paradoxerweise so ist, dass aufgrund der geltenden Regeln der kurzfristige, nein, eigentlich überhaupt der Einsparungsbedarf im ÖD-Verfahren geringer wäre, als wenn wir uns an die Regeln halten. Denn wenn wir uns an die Regeln halten, dann steht der Abbau der Schulden im Vordergrund innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Während im ÖD-Verfahren geht es primär um die Defizitreduktion.
Und genau das ist der Grund, warum die SPÖ in so ein EU-Defizitverfahren hinein möchte. Und da habe ich auch eine Grafik mitgebracht, um das nochmal anschaulicher erklären zu können. Da schauen wir uns vor allem die linke Seite an. Also ohne Defizitverfahren müsste Österreich innerhalb von 4 Jahren 24 Milliarden Euro einsparen. Unterwirft man sich aber nun der EU-Aufsicht in so einem Strafverfahren, dann wären das nur noch knapp 15 Milliarden Euro innerhalb dieser 4 Jahre. Man hätte also finanziell mehr Handlungsspielraum für Maßnahmen abseits einer reinen Budgetkonsolidierung und könnte da eben leichter konjunkturelle Impulse setzen, die vor allem jetzt wichtig wären. Und das sagt auch die Ökonomin Margit Schratzenstaller vom WIFO, die eben sagt, würde man dieses Strafverfahren nicht oder sich dem nicht unterwerfen, man müsste diese 24 Milliarden Euro einsparen, dann müsste man auch Dinge einsparen, die eigentlich zu einem Konjunkturaufschwung beitragen würden.
Jetzt auf der anderen Seite sagt die ÖVP, ja, Das stimmt, aber wir sparen lieber schnell und aggressiv. Also diese Geschichte, dass wenn man diese Milliardeneinsparungen schon im nächsten Jahr stemmen muss und dass man damit dann wieder die Wirtschaft abwirkt, die glaubt die ÖVP einfach nicht. Die sagt, das machen wir schon, wir wollen dieses EU-Verfahren nicht. Vor allem, weil die ÖVP ja auch die ganze Zeit trommelt, dass sie diese Schuldenregeln in der EU eingehalten haben will. Das fordert sie ja auch von anderen Ländern. Die ist grundsätzlich im Unterschied zu anderen sozialdemokratischen oft Parteien nicht der Meinung, dass das für wirtschaftsankurbelnde Maßnahmen gelockert werden soll, diese Budgetvorgaben, die es seitens der EU für alle Mitgliedstaaten gibt. In einem Defizitverfahren, so wie du es beschrieben hast, wird es ja auch nur darum gehen, nicht noch mehr neue Schulden zu machen. Und das ist der ÖVP schlicht zu wenig. Die will auch gleich den Schuldenberg an sich angreifen. Was aber wahrscheinlich das Hauptargument ist, warum sie das nicht möchte, ist, weil da halt, das ist peinlich. Also es ist ihnen schlichtweg unangenehm, wenn gegen Österreich so ein Verfahren laufen würde. Die ÖVP behauptet auch, dann würden die Zinsen steigen. Das ist auch ein Argument, was nicht ganz stimmen kann, weil in Frankreich ist das nicht der Fall. Aber ich glaube, dass hauptsächlich darum geht, nicht das Gesicht zu verlieren und vor der EU zu sagen, wir machen das alleine.
Und man würde dann halt auch unter den Fittichen der EU die ganze Zeit des Verfahrens überstehen. Wobei, wenn man sich anschaut, Länder, die dieses Strafverfahren schon durchgemacht haben, wie zum Beispiel Griechenland, die stehen gerade sehr gut finanziell da. Also da könnte man sich dann schon ein Beispiel dran nehmen.
Vielleicht macht man es zu einem Fitnessprogramm, wenn sich die beiden jemals einigen. Und bevor wir zum dritten Thema kommen, haben wir genau das abgefragt, meine Damen und Herren, wie arg wird's denn für uns alle, wenn gespart wird? Das ist die Frage des Tages. Das Ergebnis lautet so: Glauben Sie, das Sparen des Staates wird Sie persönlich betreffen? Ja, schau her, so schaut's aus. Fast alle sagen, ja, spüre ich schon längst. Die zweitmeisten sagen, bei mir gibt es eh nichts zu holen. Und die wenigsten glauben, nein, nein, das betrifft uns schon nicht. Das wird eh im System gespart.
Dass im System gespart wird, ist schon lange versprochen, aber offenbar von so niemandem mehr geglaubt.
Nein, nicht zu Recht.
Wir haben noch ein drittes Thema, das auch besprochen wird. Und da kommen wir von der Bundespolitik wieder zurück eigentlich in die Landespolitik. Beim dritten Thema, da geht es nicht um die Steiermark, nicht um Wien, nicht um Niederösterreich, es geht um Oberösterreich.
Ja, dort plant Schwarz-Blau konkret ÖVP-Landesrat Christian Dörfel. Neue Wertevermittlung und da gehören dazu Dialektkurse für Asylwerber.
Also Mundart für die Zuhörkosten.
Sehr gut.
Ich habe es probiert.
Ist das gescheit?
Oder ein Blödsinn?
Oder ein Blödsinn? Mann, was spricht dafür?
Das braucht man. Also ganz ehrlich. Na wirklich. Was sagt denn der zuständige Integrationslandesrat Christian Dörfel? Was bringt er für Argumente vor? Er tritt sein Amt an, er ist ja erst seit einem Monat im Amt und sagt, ich möchte mehr Wert legen auf Wertekurse. Ich möchte mehr Wert legen auf Verpflichtungen innerhalb der Integration. Ich möchte eine sogenannte Hausordnung erstellen, in der dann gemeinschaftliche Regeln fürs Zusammenleben festgelegt werden. Da geht es dann nicht nur um Sprache, sondern insgesamt um, wie lebt sich's denn oder wie verhält man sich denn, wenn man in Oberösterreich lebt. Und das per se würden ja sogar Integrationsexperten befürworten. Seine Intention möge jetzt schon sein, purer Populismus, ich sage den Leuten, ich bin hart zu den Zugewanderten, aber auch Integrationsexperten wie Kenan Günger sagen im Gespräch, die Leute wollen das, die fühlen sich orientierungslos, die sind in Wirklichkeit dankbar, wenn man als Asylwerbender daherkommt, wenn jemand einen groben Überblick gibt, was hier so Sitten und Gebräuche sind. Zum Thema, dass auch Dialekt unterrichtet werden soll, sagt der Integrationslandesrat das.
Es geht ja darum, dass sich Zugewanderte an die Mehrheitsgesellschaft anpassen und nicht umgekehrt.
Okay, gut. Also das ist dann schon wieder eher die Populismuskeule, die er da schwingt. Bitte.
Die andere Seite sagt, wir brauchen das Ganze nicht.
Wir haben jedenfalls zwei Expertinnen.
Ja, offenbar.
Die wollten wir klar. Aber nein, es ist so, selbst innerhalb der FPÖ sieht man das Thema gespalten, denn heute wurde Mario Kunasek in der Steiermark darauf angesprochen, bei der Programmpräsentation, ob man sich das auch in der Steiermark vorstellen kann. Und der hat gesagt, na, wir planen solche Dialektkurse zum Beispiel nicht. Das findet man ein bisschen too much. Ja? Und das sagt auch Politikberater Thomas Hofer, der, wenn wir wieder zum Beginn der Sendung zurückkommen, das einfach ganz klassische FPÖ-Symbolpolitik ist. Hören wir da kurz rein.
Das ist schon ein wenig skurril, muss man sagen. Und auch hier hat man gesehen durchaus, dass der neue, wohl neue steirische Landeshauptmann Kunasek das ja auch ein bisschen abgetan hat, sich zwar nicht lustig darüber gemacht hat, aber es jedenfalls nicht für sich vereinnahmt hat. Das ist möglicherweise ein bisschen den Dreh zu viel. Vielleicht kommt das da oder dort in den Regionen gut an, aber es ist natürlich, glaube ich, aus Sicht der Mehrheit in der Bevölkerung nicht das vordringlichste Thema.
Nicht das vordringlichste Thema. Und da habe ich heute ganz viel in den sozialen Netzwerken dazu gelesen, die sagen, hallo, wir in Österreich, und du hast das auch schon angesprochen, Manu, wir haben eigentlich so viel dringender Probleme derzeit, die behandelt gehören, und da können wir uns auch einen Tweet dazu anschauen.
Wo die FPÖ am Ruder ist, werden die großen Brocken angegangen. Arbeitsplätze werden erblühen, Budgetdefizite schmelzen und das Wetter wird auf ewig gut. Wenn schon bald Genderverbot, Kopftuchverbot, Dialektkurse Gesetz sind, dann sind wir das gelobte Land.
Das mag schon sein, aber wenn man dann mit Sprachexpertinnen und Experten spricht, dann muss sagen die auch, naja, wenn man Deutsch spricht, Hochdeutsch spricht und man ist in Österreich in irgendeiner Region zu Hause, dann hat man es tatsächlich schwer, das zu verstehen. Ich habe die Erfahrung gemacht im Studentenheim, im Studierendenheim mit Erasmus-Austauschstudenten, die dachten, sie sind super aufgestellt mit ihrem perfekten Hochdeutsch, und dann konnten sie sich am Abend mit uns halt zum Teil nur sehr schwer unterhalten. Ne?
Aber ich meine, selbst wir gelernte Österreicher und Österreicherinnen, selbst wir tun uns ja teilweise schwer. Und das ist auch eine Seite, was heute zum Beispiel die Volkshilfe anprangert, die in Oberösterreich zum Beispiel schon bisher freiwillig so Dialektkurse angeboten haben. Die stören sich vor allem daran, die Volkshilfe, dass das Ganze jetzt verpflichtend werden soll. Weil da sagt man auch, wie weit geht dieses verpflichtende Traditionsbrauchtumsding? Muss dann auch am Ende jeder ein Dirndl daheim haben oder die selbstgebastelte, holzgeschnitzte Trompete blasen oder Flöte blasen? Und dieser Zwang ist das Problem, was viele problematisch sehen. Und du hast es auch schon angesprochen, selbst wir verstehen ja teilweise die Vorarlberger und Vorarlbergerinnen nicht. Wenn ich da bei uns in die Redaktion hochschaue, wenn die untereinander vorarlbergerisch reden, auch da wird es für uns schwierig.
Das
war jetzt ein kleiner Seitenhieb.
Vielen Dank, Patrick. Danke Manu, für die Analyse heute.
Ja, in einer Woche ist Weihnachten, meine Damen und Herren, wissen Sie natürlich, und unter dem Christbaum könnte ein Sparpaket liegen. Gleich bei uns analysieren zwei Profis, was das bedeuten kann.
Und das sind Top-Banker Andreas Treichler und Ex-SPÖ-Kanzler Christian Kern. Die sind jetzt gleich bei uns zu Gast in Bayern.
Vorher noch die Zusammenfassung der düsteren Ausgangslage in Österreich für die Koalitionsverhandler und wohl für uns alle.
Kika Leiner, KTM und zuletzt das Trachtenunternehmen Gössel. Ihre Insolvenzen sind das Sinnbild für die krisengeplagte Wirtschaft in Österreich. Heuer rollt eine wahre Pleitewelle mit rund 22% mehr Unternehmensinsolvenzen als im Vorjahr und einem Rekordhoch von rund 18 Milliarden Euro Firmenschulden. Auch im europäischen Vergleich hinken wir hinterher. Für die nahe Zukunft gibt es kaum Aussicht auf Besserung. Das Institut für höhere Studien prognostiziert bis 2028 nur ein geringes Wirtschaftswachstum. Daher steht eines fest: Die neue Bundesregierung muss das Budget sanieren. Das klaffende Budgetloch und der von Brüssel auferlegte Sparkurs dominieren die Koalitionsverhandlungen von ÖVP, SPÖ und NEOS. Mit großem Streitpotenzial. Denn bei den Fragen, wie und wo gespart werden soll, herrscht Uneinigkeit. Zur erfolgreichen Regierungsbildung müssen sich die Parteien jedoch auf eine Strategie einigen. Doch wie und mit welchen Maßnahmen kann die Wirtschaftskrise in Österreich überwunden werden? Und ist die Wirtschaft überhaupt noch zu retten?
Und diese Fragen, meine Damen und Herren, die werden jetzt diskutiert und wahrscheinlich auch beantwortet, so hoffe ich doch, mit meinen zwei Gästen, unseren zwei Gästen, die ich vorstellen darf. Christian Kern ist bei uns, früher SPÖ-Bundeskanzler und jetzt Geschäftsführer einer Schienenfahrzeug-Leasing-Gesellschaft. Herzlich willkommen, guten Abend.
Guten Abend.
Und Andreas Treichl ist bei uns, früher Chef der Erste Bank und jetzt Vorsitzender der Erste Foundation. Schön, dass Sie Zeit haben.
Danke,
Herr. Herr Kern, ich fange gleich mit Ihnen an. Österreich muss also wirklich viel sparen, sonst droht uns ein EU-Defizitverfahren bis zu 24 Milliarden Euro. Wie kommen wir da denn raus aus dieser Finanzmisere?
Also ich glaube, man muss grundsätzlich mal sehen, dass solche Regierungsverhandlungen immer mit viel Lärm verbunden sind und versucht jeder seine Position abzusichern, indem er seine Geschichte mit besonderer Werfe erzählt. Ja, es gibt einen Konsolidierungsbedarf, das ist die Wahrheit. Es gibt allerdings auch Vorschläge, zum Beispiel vom Fiskalrat, die ja eigentlich ein ganzes Menü gezeigt haben, wo man zugreifen kann, was man tun kann. Und wir werden uns halt von der einen oder anderen Lustbarkeit wieder verabschieden müssen, wo man mit sehr großzügiger Attitüde viel Geld ausgeschüttet hat. Die Regierung wird nicht umhin kommen, die neue das wieder zurückzunehmen. Aber ich halte die Hürden für absolut machbar.
Wenn Sie sagen, die Großzügigkeit auch vergangener Regierung, Herr Treichl, das gebe ich auch gleich weiter an Sie, trägt denn die vergangene oder vielleicht mehrere vergangene Regierungen, die letzte eben ÖVP-Grün, eine Mitschuld daran, dass wir in dieser Misere sind, oder war das irgendwie auch gar nicht so sehr zu verhindern in Anbetracht der ganzen Krisen?
Also ich glaube, man kann jetzt nicht die ganze Schuld für den Zustand Österreichs der letzten Regierung geben. Ich glaube, dass wir seit weit mehr als einem Jahrzehnt keine besonders guten Regierungen haben, in den unterschiedlichsten Formen. Aber einen derartigen Abschwung, wie in Österreich derzeit erlebt, den kann man nicht in 2 Jahren produzieren. Dafür braucht man schon mindestens 10 Jahre. Und das ist wirklich gut gelungen. Jetzt muss es einen Rückschwung geben, einen gewaltigen. Und wir werden sehen, ob diese 3 Parteien das zustande bringen. Die Vorzeichen gefallen mir nicht wahnsinnig gut, weil die doch alle 3 sehr unterschiedliche Positionen haben. Aber ich hoffe, dass sie die Ernsthaftigkeit der Situation erkennen und alle 3 über ihren Schatten springen und das zusammenbringen, was zusammengebracht werden muss, dass sie nämlich gleichzeitig sparen müssen und gleichzeitig die Wirtschaft ankurbeln müssen. Und das ist nicht einfach.
Nach dieser Gewichtung werden wir natürlich genauer fragen. Es gibt auch schon Vorschläge, wie jedenfalls ÖVP und SPÖ diesen Pfad angehen wollen, die Budgetkonsolidierung anzugehen. Die ÖVP will das im Wesentlichen ohne EU-Verfahren schaffen, auf 7 Jahre hin sparen. Und die SPÖ macht 2 Vorschläge, mit EU-Defizitverfahren zu sparen, entweder auf 4 Jahre oder eben auch auf 7. Was ist denn am schlauesten?
Also ich denke, vielleicht darf ich noch auf eins eingehen, was der Herr Treichl gesagt hat, die Bilanz der Regierungen. Und du hast schon recht, also die letzten 20 Jahre waren wirtschaftspolitisch kein Ruhmesblatt. Und wir haben uns sehr lange ausgeruht auf dem, was wir in der Vergangenheit erreicht hatten.
Da sind Sie inkludiert.
Absolut, nehme ich mich nicht aus, gar keine Frage. So, nur die Geschichte ist natürlich, dass das, was das Erbe dieser letzten Regierung ist, ein einziges Desaster von vorne und hinten ist. Wir haben es mit einer Rekordinflation zu tun gehabt, wir haben es mit steigender Arbeitslosigkeit zu tun, das Budgetdefizit völlig aus dem Ruder gelaufen und das finde ich besonders dreist, auch noch darüber gelogen bis über den Wahltag hinaus. So, also die, die jetzt da zusammensitzen und das zu lösen haben, die können ja einem noch ein bisschen leid tun und da gebe ich dir auch sicher recht, also die allein verantwortlich fürs Ausbaden zu machen, wird schwer möglich sein. Aber das spezifische Problem, das wir ja haben, ist, und das ist ja die Lektion über viele wirtschaftspolitische Epochen hinweg, natürlich braucht es jetzt eine Reduktion der Staatsausgaben, natürlich braucht es in einer gewissen Weise auch neue Einnahmen, aber wir brauchen ja auch den Spielraum zu investieren, weil woran wir heute ja leiden, ist ein Mangel an Investitionen, ist ein Mangel an Zuversicht und ist auch ein riesiges Produktivitätsproblem. Österreich, genauso wie Europa, hat ein Problem mit der Demografie. Wir werden weniger Arbeitskräfte. Das zu kompensieren heißt, um unseren Wohlstand zu erhalten, müssen wir produktiver werden. Unsere Wirtschaft muss effizienter werden, innovativer werden, produktiver werden. So. Und das ist das Problem, wo wir in den letzten Jahren so massiv zurückgefallen sind, etwa gegenüber den USA. Wir haben ein Drittel der Produktivitätszuwächse. Und das ist jetzt die wirkliche Aufgabe, nicht nur zu sagen, wie kehren wir den Scherbenhaufen auf, sondern wie schaffen wir eine Story, eine Entwicklung für das Land, die wieder Zuversicht gibt, die Innovation ermöglicht und Investitionen attraktiver macht in Europa und in Österreich.
Die Frage nach, noch ganz kurz, bevor Sie natürlich auch dann noch dazu ergänzen können, Herr Treichl, mit welchem Pfad könnte man das am besten angehen?
Also
mit EU-Defizitverfahren oder ohne? Oder also ist das eigentlich irrelevant in der jetzigen Situation?
Ich halte das für ein rein taktisches Vorgehen. Mhm. Am Ende wird man jetzt die Probleme lösen müssen. Ob man das ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts macht, ist gar nicht so sehr die Frage.
Herr Treichl, ist das Bovidl, wie es der Herr Kern gerade sagt? Egal, ob mit oder ohne?
100% d'accord. Wenn das jetzt der Problemlösungsansatz ist, dass man sich den Kopf darüber zerbricht, das in einem Defizitverfahren zu machen oder außerhalb eines Defizitverfahrens, wenn wir dorthin, aber dann haben wir schon verloren. Also uns muss jetzt Großes gelingen in Österreich, wirklich Großes gelingen, sonst haben wir keine Chance, aus dieser Misere rauszukommen. Und wenn ich jetzt anfange, mache ich so oder so, dann ist von Anfang an vorbei. ist wirklich egal. Also ich stimme dazu, es ist Profitel.
Also wir müssen sparen. Sie haben vorhin den Fiskalrat angesprochen. Der hat ja tatsächlich einiges an Vorschlägen auf den Tisch gelegt, gerade beim Thema Sparen, Förderungen unter anderem einzusparen. Was sind denn ganz konkrete Punkte, wenn wir schauen, was muss denn ganz konkret alles fallen? Es wird gesprochen über Klimabonus, es wird gesprochen über die Bildungskarenz, Pendlerpauschale, Dieselprivileg. Also was würde genug bringen? Wo könnte man größere Hebel jetzt beim Thema Sparen mal ansetzen?
Also der Fiskalrat hat das ja in vorbildlicher Weise alles mit Preisschildern versehen. Da geht es jetzt wirklich nur, wie der Herr Bartelt auch zu Recht gesagt hat, um die Frage der politischen Courage. Aber das ist sozusagen meines Erachtens der leichteste Teil dieser Übung, weil das ist eine Addition und politischer Mut. Die größere Herausforderung besteht darin, wie schaffen wir die Leistungsfähigkeit des Staats zu erhalten. Wir sind eines der Länder mit den höchsten Aufwendungen im Bildungssektor, mit den höchsten Aufwendungen im Gesundheitssektor und erleben trotzdem, dass diese Sektoren zunehmend dysfunktional werden, dass wir bei PISA-Tests nicht brüllend gut abschneiden, dass im Gesundheitssystem die Probleme sich beginnen aufzutürmen. Das heißt, meine Erwartungshaltung wäre so, als wäre einen Plan zu entwickeln, nicht nur wie man jetzt die Löcher stopft, weil das ist noch der vergleichsweise einfache Teil der Übung, sondern wie verbessern wir das, was das Vermögen unserer Gesellschaft und Gemeinschaft ist, nämlich unsere soziale und wirtschaftspolitische Infrastruktur.
Übersetzt heißt das in Wahrheit, wir sind wahnsinnig ineffizient eigentlich mit dem Geld, das wir ja haben und wie wir es ausgeben. Ja. Herr Dreichel, das stimmen Sie, schätze ich mal, zu?
Das stimme ich auch zu und ich glaube, da gebe ich dir auch recht, das ist also die letzte Regierung, die wir gehabt haben, war schon unter vielen ineffizienten Regierungen die ineffizienteste, die wir gehabt haben, weil sie extrem viel ausgeschüttet haben, nichts dafür bekommen haben, weder Popularität bekommen, haben alle Bomben, Granaten verloren haben es in einer Art und Weise gemacht, die den Staatshaushalt noch einmal in Unordnung gebracht hat. Und jetzt, wenn ich mir die Verhandlungen derzeit anhöre, schließen sie ja von vornherein schon alle Themen, die einen wirklich großen Wurf beinhalten könnten, aus. Und ich glaube, dass gerade die Sozialdemokraten und die ÖVP sich wirklich merken müssen, dass sie es völlig verabsäumt haben, irgendetwas für die Vermögensbildung im Mittelstand zu tun. Das haben sie nicht geschafft. Und deswegen sind sie auch massiv abgewählt worden. Und wenn wir das nicht herumkriegen, und das kriegen wir mit allen Maßnahmen, die der Fiskalrat oder wer auch immer vorgeschlagen, nicht hin. Es muss jetzt eine Regierung kommen und sich wirklich darauf konzentrieren, etwas zu tun, das der Mittelstand, der wirklich frustriert ist und zu Recht frustriert ist, wieder eine Hoffnung auf die Zukunft bekommt, auf eine finanziell sichere Zukunft. Weil dann werden sie auch wieder ausgeben. Wir haben derzeit eine der höchsten Sparquoten, die wir je gehabt haben. Und es wird auch schon wieder falsch gespart.
Herr Dreichel, die Debatte geht eher weniger um die Vermögensbildung als um die Vermögenssteuern nach wie vor seit Wahlkampfzeiten und jetzt auch in den Verhandlungen verabschiedet sich die SPÖ nicht von diesen Themen. Im Gegenteil, bringt heute sogar in die Verhandlungen auch noch eine neue Studie, eine Umfrage von IFES zur Millionärssteuer ein, die zeigt, dass es in der Bevölkerung auch Unterstützung für Vermögenssteuern gibt. Fast die Hälfte spricht konkret für eine Millionärssteuer, spricht sich für eine Millionärssteuer aus.
Ja.
Ist das der richtige Weg?
Super, ein super Weg. Da muss man mal definieren, wer ist ein Millionär? Also ein Bauer, der 20 Hektar hat, ist Millionär und lebt von 3.000 Euro Einkommen im Monat. Wenn man den besteuert, ist es eine Millionärsteuer. Und ich glaube, dass die Leute eine falsche Vorstellung davon haben, was man wirklich machen könnte. Da müsste man à la Piketty reden. Und die wirklich Reichen wird man nicht erwischen. Das ist das wirkliche Problem. Es wird wieder auf die Mittelklasse gehen und es wird wieder die Mittelklasse sein, die über höhere Einkommensteuer oder Vermögensteuer blutet. Und die wirkliche Vermögen haben, die man besteuern könnte, die wird man nicht erwischen.
Müsste sich die SPÖ nicht längst verabschieden von diesem Ziel, die Babler SPÖ in diesem Fall?
Naja. Das ist eine sozialdemokratische Partei und eine sozialdemokratische Partei muss auf die soziale Balance achten. Aber ich würde dem Herrn Dreichel recht geben und sagen, das kann Teil eines Politikmixes sein, damit werden wir das Budget nicht sanieren. Aber das noch viel größere Problem ist ja, wenn Sie sich die Politik der letzten Jahre ansehen, und ich habe einmal gesagt, 95% der Politik ist Inszenierung und glaube mittlerweile, dass ich geirrt habe, weil es wahrscheinlich sogar noch mehr ist. Aber die Wahrheit ist, da zieht jeder seine Konzepte, mit denen er in den Wahlkampf gezogen ist, aus der Schublade, knallt sie wieder auf den Tisch. Und wenn du dir das genauer anschaust, dann sind es entweder Vorschläge, wo Geld verteilt wird, oder Vorschläge, die eh nie gedacht sind, dass sie umgesetzt werden. Und bestenfalls noch eine Diskussion darüber, wenn man was sozusagen Gutes tun könnte, dann mit dem Geld, das irgendwo herkommt, wundersamerweise. Die eigentliche Frage ist doch aber, wie schaffen wir den Wohlstand zu produzieren, herzustellen, den wir hinterher verteilen wollen? Und ich bin der Meinung, diese Frage, da muss man die Politik wirklich sehr ernst nehmen und sie fordern und sagen, beantwortet bitte diese Frage. Was ist unser Zukunftsmodell? Wie werden wir unsere Schulen finanzieren? Wie werden wir die Pflege, die Pensionen finanzieren? Wie werden wir unsere Infrastruktur finanzieren? Wo soll das Geld herkommen? Und dann, wenn man das beantwortet, dann bin ich auch ein großer Freund einer Verteilungsdebatte.
Und auch einer Vermögenssteuer?
Nach für Vermögenssteuern, das wird Sie nicht überraschen.
Eine Nachfrage noch zu etwas, was der Herr Treichl vorhin gesagt hat, nämlich, dass der Mittelstand alleine gelassen wurde sehr lange. Ist er auch von der SPÖ alleine gelassen worden?
Na, ganz gewiss, das sieht man ja auch an den Wahlergebnissen. Es ist ja leider eine der bedauerlichen Entwicklungen, dass die Wählerschaft der FPÖ aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Wenn Sie sich anschauen, die Wählerstromanalysen und wenn die FPÖ dort mit Abstand die Partei ist, die den höchsten Anteil bei der erwerbstätigen Bevölkerung hat, also Gewerbetreibende, Angestellte, Arbeiter, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die anderen Parteien ganz offensichtlich sich um diese Bevölkerungsgruppe viel zu wenig gekümmert. Und das ist wohl sowas wie die Mitte unserer Gesellschaft.
Wir sind gleich wieder da, Andreas Treichl bei uns und Christian Kern nach einer kurzen Pause und sprechen natürlich weiter über dieses Riesenprojekt, eine Dreierkoalition für Österreich zu Schmidt und was notwendig ist. Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück zu Beide Seiten live. Wir diskutieren über Wirtschaft und vor allem darüber, wie die mögliche Dreierkoalition in Österreich das Budget wieder in den Griff kriegen könnte. Bei uns sind Christian Kern und Andreas Treichl. Herr Treichl, wir knüpfen gleich an daran, was wir vor der Werbung gesagt haben. Sie haben da gemeint, bei der aktuellen Koalitionsverhandlung, da sehen Sie keine guten Vorzeichen. Warum denn?
Ich glaube, weil Sie die Themen, die mir für wirklich wesentlich erscheinen, nicht angehen. Es ist wieder eine Regierung, die das Pensionsthema auszusparen scheint und, glaube ich, bereit ist zum Teil zu ganz guten Reparaturmaßnahmen. Aber ich glaube, dass sie nicht den Mut haben wird, einen Schritt zu setzen, der Österreich wieder dorthin bringen könnte, wo es schon einmal war. Und wir brauchen gar nicht so weit schauen, wir brauchen nichts Neues erfinden. Es gibt zwei Typen von Ländern, die in Europa derzeit erfolgreich sind. Von den ärmeren Ländern ist es Portugal und Griechenland. Wir sind jetzt in einer Zeit, das ich mir nie erträumen lassen.
Stimmt, deutlich schlechter da als Griechenland.
Portugal zahlt für seine Schulden derzeit weniger als Österreich. Dass das einmal passiert, das ist ja ein Zeichen, wie der Markt die Bonität Österreichs einschätzt. Und dann gibt es die Länder wie Skandinavien, also Schweden, Dänemark, die eine wirklich gute Performance haben und zum Teil auch in Zentral- und Osteuropa Länder, die eine wirklich gute Performance haben. Alle diese Länder haben in irgendeiner Form ein massives Volksvermögen aufgebaut in den letzten Jahrzehnten, mit dem sie den Staatshaushalt dramatisch entlasten. Und daher geht in Dänemark sehr viel mehr Geld in die Bildung, deswegen schneiden sie auch besser ab. Sie haben viel mehr Geld, um gezielte Migration zu machen und sie haben viel mehr Geld gezielt dort hineingesteckt, wo es der Wirtschaft auch wirklich hilft. Wir haben das in Österreich verabsäumt, wie übrigens in Deutschland auch. Es ist so offensichtlich, dass das jetzt passieren muss, dass ich wirklich hoffe, dass diese drei Parteien jetzt noch auf einen Nenner kommen und sich dann auch wirklich darum kümmern. Das kann sein über eine wirklich starke zweite Pensionssäule oder über einen Sovereign Wealth Fund oder was auch immer. Aber man muss endlich damit anfangen, die starken Belastungen des Budgets dadurch auszugleichen, dass wir Systeme einführen, in der wir wirklich Vermögen für den breiten Mittelstand aufbauen können. Halte ich für das Um und Auf.
Die großen Würfe, die der Herr Treichl angesprochen hat und unter anderem eben auch die Pensionen, sehen Sie da denn eine Chance, Herr Kern, dass man das gerade mit SPÖ und ÖVP, die ja tatsächlich eine ältere Wählerinnenschaft hat, auch wirklich umsetzt? Weil, Sie haben vorhin gesagt, das braucht Mut. Mut kostet manchmal halt auch Wählerinnenstimmen.
Ja, also sagen wir mal so, Haus und Hof würde ich darauf nicht verwetten, dass das kommt. Ich bin optimistisch, dass die drei Parteien sich am Ende einigen werden, auch mangels besserer Alternative. Und wenn ich auf die Interessenslage dort schaue, muss ich sagen, sowohl für die SPÖ als auch für die ÖVP als ihre Vorsitzende, ist das mit Sicherheit der wichtigste oder der beste Weg, der ihnen zur Verfügung steht. Die Neos müssen das eh für sich ausmachen, was sie sich erwarten in dieser Regierungszusammenarbeit. Politik heißt immer denken in Alternativen. Und das, was die Alternative wäre, eine weiter gestärkte FPÖ, die ich ja auch für nicht politikfähig halte, das kann Staatsbürgern keine Freude machen. Also wenn wir alle miteinander Geduld haben müssen und dieser Regierung auch ein bisschen einen Kredit einräumen müssen, sofern sie zustande kommt.
Eine Frage an Sie beide, weil Sie davon gesprochen haben, dass man auch den Mittelstand natürlich auch stärken muss und dass das jahrelang verabsäumt worden ist und wahrscheinlich noch in Zukunft. Muss man überhaupt jetzt diese Budgetkrise dringend ins Lot bringen oder sollte man zuerst und prioritär vor allem die Wirtschaft in Schwung bringen? Oder beides zugleich?
Man muss beides gleichzeitig machen. Man muss einen klaren Plan haben, eben ohne oder mit Defizitverfahren, wo wir einsparen. Und man muss der Wirtschaft ganz schnell Impulse geben. Also alles das muss in den ersten 6 Monaten passieren, sonst verlieren wir wieder unfassbar viel Zeit. Und die Situation wird ja nicht besser, sondern wird schlechter. Dass 25 schlechter sein wird als 24, wissen wir jetzt schon. Wenn wir 26 retten wollen, muss die Regierung in den ersten 6 Monaten dieses Jahres wirklich aktiv sein und Sachen umsetzen.
Teilen Sie das?
Ja, absolut.
Also ein halbes Jahr Zeit, das ist wirklich extrem sportlich, wenn man sich denkt, dass jetzt noch einen Monat lang verhandelt werden könnte.
Naja, wir haben, also man muss fast sagen, nach jeder Wirtschaftskrise kommt auch wieder ein Aufschwung. Wir haben halt jetzt die Anomalie, dass wir jetzt ins dritte Jahr gehen, wo wir bestenfalls eine Stagnation haben werden. Und wir merken, dass das jetzt sozusagen nicht nur Dividenden der Aktionäre kostet, sondern plötzlich mitten in die Arbeitsplätze reingeht, in die Beschäftigung reingeht. Und zu Ihrer Frage, soll erst die Wirtschaft gefixt werden oder erst andere Dinge? Also man muss ganz klar sagen, ohne einer florierenden Wirtschaft, hohen Steuereinnahmen, hohen Beiträgen für das Sozialversicherungssystem, einer hohen Beschäftigungsquote, die Pensionisten wieder mitfinanziert, kommt alles andere ins Rutschen. Das heißt, wir sind zum wirtschaftlichen Erfolg verdammt. Und da geht es nicht darum, dass irgendwelche Großaktionäre von Konzernen profitieren, sondern da geht es wirklich um die Finanzierung unseres Gemeinwohls und unseres Gemeinwesens. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass da natürlich ganz stark der Fokus drauf liegt und wir nicht glauben, mit ein paar populistischen Ansagen werden wir die Probleme lösen können.
Das ist aber nochmal zusammengefasst, es braucht tatsächlich einfach alles. Es braucht Sparmaßnahmen, vor allem da, wo es ineffizient ist. Es braucht Wirtschaftsinvestitionen, da sind Sie sich beide, glaube ich, sehr einig. Und es braucht auch neue Steuern.
Ja, wenn man sich den Katalog des Fiskalrats anschaut, da sind ein paar Dinge oben, die große Hebel wären. Wenn man zum Beispiel die kalte Progression, die Aussetzung jetzt für 1-2 Jahre zurücknimmt, wenn man sich Umsatzsteuer vielleicht auch einen Tick bei der Körperschaftssteuer ansieht. Aber das kann natürlich nur ein kleiner Teil.
Grundsteuer auch?
Das kann ein Teil eines Gesamtpakets sein, aber der Löwenanteil muss eindeutig über Ausgabenkürzungen zustande kommen. Da gibt es ja auch die Möglichkeiten dafür. Alles andere wäre eine Enttäuschung und ich hoffe doch, dass man sich darum nicht drücken wird.
Sind Sie das auch so, Herr Treichl? Braucht es zumindest temporär neue Steuern oder Steueranhebungen?
Ich glaube, es gibt Steuern, die man anheben kann, aber ich glaube nicht, dass man unbedingt über Steuereinnahmen die Situation lösen kann. Weil wenn ich Steuereinnahmen so erzielen will, in einem Land, in dem wir schon unter den 3 höchsten Besteuerten in ganz Europa sind, wenn ich das noch einmal raufziehe, schade ich wieder der Wirtschaftsentwicklung. Also muss ich Steuereinnahmen suchen, die der Wirtschaftsentwicklung nicht schade. Wenn ich die Einkommensteuer weiter hinauffahre, wofür wahrscheinlich einige in diesen Verhandlungsteams auch sind, dann wird der Frust in der Mittelklasse noch größer werden, weil ich in Österreich ab 91.000 Bruttoeinkommen im Jahr schon 50% zahlt. Das ist in Deutschland ab 250.000. Also in Wirklichkeit, wenn ich dabei wäre, würde ich versuchen, so viel zu sanieren, dass ich auch zu einer Einkommensteuersenkung kommen kann, insbesondere für die Mittelklasse. Das ist derzeit nicht einmal vom Ansatz her drinnen, leider. Aber in diese Richtung würde ich gehen. Und Steuern, die ich temporär einführe, sehen wir, bleiben immer.
Schauen wir ganz konkret nochmal auf die Verhandlungen. Es hat ja heute eine Pressekonferenz gegeben und da hat Beate Meinl-Reisinger in Bezug auf den Zeitplan Folgendes gesagt.
Wir sind heute gut übereingekommen, wie jetzt sozusagen die nächsten Schritte im Prozess sind. Das ist auch nochmal ein Aufbrechen in bestimmte Untergruppen. Es ist spürbar, dass eine Dynamik vorhanden ist. Nein, es wird keine Regierung unterm Christbaum geben. Aber es gibt den gemeinsamen Willen und die Ambition, dass wir diese Woche weiterkommen.
Herr Kern, damit wissen wir, okay, bis Weihnachten steht jetzt mal keine Regierung. Höchstwahrscheinlich zieht sich's deutlich bis ins neue Jahr. Aber erwarten die Menschen jetzt nicht langsam zumindest ein paar Punkte, die da jetzt präsentiert werden, wo man dann weiß, okay, man ist schon weit?
Also ich glaube mal, in den nächsten zwei Wochen gibt es da keinen Stress, weil das sind die Leute mit dem Kopf definitiv nicht bei den Punkten der Regierung, sondern eher bei der Weihnachtsbäckerei. Und das aus gutem Grund. Aber Sie haben schon recht, dass man muss auch aufpassen, dass sich das nicht zu lange hinzieht, weil das frustriert am Ende und schafft dann vielleicht einen suboptimalen Start. Aber wir werden sehen, wenn es stattdessen dann, wenn es ein paar Wochen länger dauert und dann ein Feuerwerk an Ideen am Tisch liegt, werden alle zufrieden sein und die zwei Wochen mehr verhandeln sind vergessen.
Würden Sie auch zwei Wochen, wo ich einmal jetzt ein bisschen einen ruhigeren Gang einlegen lassen?
Ich muss wieder zustimmen. Ich glaube auch jetzt über Weihnachten ist den Leuten das relativ egal. Der Frust kommt dann wieder nach Neujahr und dann sollten sie halt relativ bald schauen, dass sie was zusammenbringen. Ich weiß nicht, wie viele der Österreicher sich jetzt freuen, wenn diese Regierung endlich zustande kommt. Das mag ich nicht beurteilen.
Also, dass man da sagt, Gott sei Dank ist es so schnell gegangen. Das, was auch seit Beginn der Verhandlungen tatsächlich in den Schlagzeilen war, war das wichtige Ressort des Finanzministeriums. Das haben wir natürlich jetzt die ganze Zeit besprochen, was da für riesige Aufgaben zu bewältigen sind. Wir haben von der NEOS-Forderung am Anfang gehört, dass das Finanzministerium eigentlich den NEOS zusprechen müsste. Und jetzt hat sich auch Kajan Greiner, SPÖ-Verhandler, eben in Budget- und Finanzfragen auch dazu geäußert und gesagt, der ÖVP kann man es lieber nicht geben. Hören wir da kurz mal rein.
Wir haben uns an und für sich ausgemacht, dass wir uns da nicht über die Medien ausrichten, was geht oder was nicht geht. Aber ich glaube, dass jeder, der hinschaut, weiß, ÖVP besser nicht ans Geld lassen. Geht sich nicht, also ist nicht gut für die Republik.
Herr Kern, die ÖVP wird sicher nicht besonders begeistert sein, wenn sie das hört, mitten in den Verhandlungen. Wie kann man denn da eigentlich die Stimmung einschätzen?
Naja, das macht einen vernünftigen Eindruck. Also natürlich gibt es Frustrationen in so einem Prozess. Manche tun sich schwerer, über den eigenen Schatten zu springen als andere. Da gibt es dann Gerüchte, da werden Journalisten gebrieft, das gehört alles dazu. Aber bislang hat man den Eindruck, dass das eigentlich ordentlich läuft. Und wie gesagt, noch einmal, wenn man sich die objektive Interessenslage der drei verhandelnden Parteien ansieht, dann haben die wirklich sehr guten Grund, diese Regierung zustande zu bringen. Da ist die Angst vor der FPÖ, glaube ich, ein sehr wirksamer Kit und das wirkt am Ende dann stärker, als es vielleicht Emotionen sind. Zu der Finanzministeriumsgeschichte, also in der Tat, selbst glaube ich die glühendsten ÖVP-Anhänger werden nicht sagen können, dass man da wirklich sorgsamst über die letzten 25 Jahre die Top-Finanzelite rangelassen hat, sondern das waren völlig zufällige Besetzungen und am Ende des Tages ist halt das rausgekommen, was da rausgekommen ist. Aber das Finanzministerium ist natürlich insofern ein absolutes Schlüsselressort, weil das eine Querschnittsmaterie ist, die in alle Ressorts reinregiert. Und die ÖVP war immer sehr geschickt, sozusagen die Machtressourcen sich zu sichern. Das hat man jetzt auch in der Steiermark gesehen. Also die wirklichen Hebeln gibt man da ungern aus der Hand und deshalb glaube ich, wird das ein besonders schwieriger Punkt der Diskussionen sein, weil das eine ist, du kannst in Regierungsprogrammen alles Mögliche festschreiben. Aber am Ende des Tages brauchst du die Hebel dazu und brauchst du die Machtinstrumente dazu. Und bei aller Euphorie, zum Beispiel der NEOS für das Bildungsministerium, also bei der Reform des Bildungswesens, wenn du allein den Bildungsminister hast und in den Ländern nicht gut besetzt bist, also das ist ja schon eine große Ambition, die man da haben muss. Ja.
Bleiben wir noch beim Hebel Finanzministerium, Okay. Muss man das der ÖVP tatsächlich wegnehmen? Oder spielt das gar keine Rolle?
Ich glaube, jetzt in der Konstellation brauchen wir die beste Finanzministerin, die diese drei Parteien zusammenbringen. Und es wird mir ehrlich gestanden relativ egal jetzt, ob die Finanzministerin aus der ÖVP, aus der SPÖ oder von den NEOS kommen. Also springen mir da jetzt keine Figuren gerade ins Auge. Aber
das ist auch nicht unbedingt ein gutes Zeichen, wenn uns niemand einfällt.
Wer auch immer diesen Job jetzt übernimmt, muss ja unfassbar stark sein, weil muss in der Lage sein, die Bonität Österreichs zu verteidigen, die wirklich knapp im Begriff ist, sich weiter zu verschlechtern. Wenn das kommt, wird alles unfassbar teurer werden, werden die Schulden wieder teurer werden und von denen haben wir genug. Und gleichzeitig eine Politik machen, die die Wirtschaft wieder belebt. Also das ist eine harte Hacken. Da sollte schon jemand dort sein, der wirklich etwas von der Materie versteht und der oder die vor allem auch bereit ist, das Risiko einzugehen, wirklich anzuecken. Also die Finanzministerin in der nächsten Regierung ist absolut eine Schlüsselfunktion und das kann nur eine wirklich starke, mutige Persönlichkeit sein, die auch bereit ist, dann zu sagen, entweder macht es so oder ich bin wieder...
Weil Sie die Bonität angesprochen haben Österreichs, auch im Vergleich mit anderen Ländern in Europa. Sie haben die Beispiele gebracht von Skandinavien und auch von südeuropäischen Ländern, die besser performen als Österreich, teilweise derzeit Portugal und Griechenland als Beispiel genannt. Wo steht denn Österreich insgesamt in Europa und vielleicht auch in der Welt? Verlieren wir unseren Anschluss, was KI betrifft, was Wachstum betrifft, was erneuerbare Energien betrifft?
Meiner Meinung nach ist Europa insgesamt in einer extrem schwierigen Situation, aber innerhalb Europas ist Österreich wirklich im untersten Viertel derzeit anzutreffen von der Chancenausnutzung. Deutschland gehört dazu und das sollte uns zu denken geben und das ist eine wirklich ernste Situation, weil vor 25 Jahren waren wir ganz oben anzutreffen. Und nur um auf die letzte Frage zurückzukommen, also wenn ich mir die Politik der Sozialdemokraten in Mitte der 90er Jahre anschaue, ich bin vieles, aber kein Sozialdemokrat, würde ich sofort wählen. Jetzt. Das ist eine völlig andere Politik gewesen, als wir sie jetzt haben. Und die hat eigentlich begonnen, sich 2008 zu verändern. Meiner Meinung nach mit Faymann, wo wir begonnen haben, Politik nach dem Willen der Wähler zu machen und nicht, weil ich irgendetwas wirklich umsetzen wollte und daran geglaubt habe. Und das bezahlen wir bitter derzeit. Und das muss sich in dieser Regierungsperiode ändern. Weil sonst wird es noch teurer in der nächsten. Und Österreich ist in einer sehr schwachen Situation, auch weil Deutschland in einer sehr schwachen Situation ist. Und Deutschland und Österreich sind derzeit eindeutig die Verlierer in einem Europa, das derzeit auch ein Verlierer ist. Und das ist keine schöne Situation zu sein.
Deutschland haben wir leider nicht wahnsinnig viel Einfluss, sind aber natürlich wirtschaftlich abhängig in vielen Bereichen.
Und Herr Treichel hätte fast SPÖ gewählt, hört man.
Vielleicht kommt es wieder, je nachdem, was
jetzt aus den 90er Jahren.
Herr Kern, was braucht es denn, damit Österreich vom Verlierer der Verlierer, sagen wir mal so, um den Herrn Treichel sinnhaft zu zitieren, wieder auf den aufsteigenden Ast kommt?
Es gibt ein paar Hausaufgaben, die man kurzfristig lösen wird müssen, wo auch die Lehre der Energiekrise uns sehr viel sagen muss. Wir haben ja erlebt, dass wir in Österreich nicht in der Lage waren, die exorbitant steigenden Energiepreise in den Griff zu kriegen. Die Konsequenz ist gewesen, die Haushalte, die Mittelschicht haben sehr gelitten, aber natürlich auch die energieintensiven Unternehmen. Und das sind ja die, die jetzt zunehmend in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Das hat die Inflation befördert. Die Inflation hat logischerweise zu höheren Lohnabschlüssen geführt. Und heute stehen wir da mit Lohnstückkosten, wo wir in den letzten 5 Jahren massiv an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. Das heißt, wir sind wirklich ein sehr, sehr teurer Standort geworden. Das kann man nicht mehr zurückdrehen. Das ist passiert. Aber einen Blick auf die Energiekosten zu haben, ist ganz entscheidend. Wir brauchen einen Weg, wie wir da wettbewerbsfähige Kosten zur Verfügung stellen können. Die Amerikaner haben ein Drittel unsere Energiekosten. In China ist es ungefähr die Hälfte. Das ist ein deutsch-österreichisch spezielles Phänomen, um einen so einen Punkt zu nennen. Und das Zweite ist, wir müssen Produktivität steigern. Ich habe schon gesagt, also wir müssen versuchen, dass wir auf der technologischen Innovationsseite hier deutlich schneller in die Gänge kommen. Wir werden im Bereich AI und Semiconductor-Computerchips weder Amerika noch China überholen, aber wir haben eine gute industrielle Substanz und die sozusagen zu befruchten und die denen die Möglichkeit zu geben, neue Technologien früher zu adaptieren, ist entscheidend. Derzeit schlagen wir uns mit anderen Dingen rum. Also ich bin ein großer Anhänger dieser Nachhaltigkeitsgesetzgebung. Aber was wir derzeit den Unternehmen aufbürden, ist absurd. Also sowohl beim ESG-Reporting als auch bei Cybersecurity, Datenschutzverordnungen. Also das ist das, womit wir uns beschäftigen und den Blick sehr viel stärker darauf zu richten, wie schaffen wir Technologie in unser Wirtschaftsmodell zu integrieren, vielleicht auch in unser Bildungs- und Gesundheitssystem, ist der Hebel. Und das geht nur, indem man wirklich da den Fokus hat und nicht zusätzliche Hürden baut.
Noch ganz kurz einen Ausblick hätte ich ganz gern von Ihnen beiden. Am 20. Jänner, das sind 5 Wochen, beginnt die Ära Trump in den USA. Was ist zu erwarten von Donald Trump, was Europa betrifft und was Österreich betrifft? Herr Treichel?
Ja, ich glaube, das war allgemein bekannt. Oder er wird
fürchterlich.
Er wird, nein, überhaupt nicht. Oder er, fürchterlich ist, was das für die Entwicklung der Demokratie im Westen mit sich bringen wird. Aber wir sehen jetzt in Amerika eine neue Oligarchie der Wohlhabenden das Land übernehmen, die voll auf Deregulierung und Wirtschaftswachstum von Krypto bis wohin auch immer setzen werden und alles darauf abstellen werden, den Rest der Welt in den Schatten zu stellen. Und leider müssen sich das auch österreichische Regierungsmitglieder überlegen, wenn sie ihre Politik darauf abstimmen, wie begegne ich so einem neuen USA? Und habe ich die Mittel dazu, in diesem Wettbewerb zu bestehen? Alleine wahrscheinlich nicht, sondern nur als Europa. Und da müsste Österreich auch eine Rolle spielen. Und selbst als kleiner Staat könnte Österreich, nachdem es gerade in den vergangenen Jahren nicht sehr proeuropäisch agiert hat, wenn es umdrehen würde, die Schwächen, die Europa eindeutig hat, versuchen auszumerzen. Österreich müsste sich gegen die Schwächen von Europas stellen, aber wirklich etwas für Europa beizutragen. Und kurz nebenan, wenn ich da nur sage, wenn Österreich seine Verteidigungsausgaben, so wie es Trump will, und Österreich nicht sagt, ich lasse mich von allen Ländern herum beschützen, selber mache ich nichts, auf 2% bringen würde, wo der Trump dann vielleicht Ruhe geben würde, dann schaue ich mir unser Budgetdefizit noch einmal an.
Herr Kern, wie müsste man als Österreich und EU eigentlich in Wahrheit auch auf die neue USA dann wieder mit Trump reagieren?
Ja, man muss sagen, das, was Amerika an wirtschaftlicher Performance hingelegt hat in den letzten 5 Jahren, war einfach gewaltig. Also die haben den Rest der Welt wirklich abgehängt.
Nicht unter Trump, sondern unter Joe Biden.
Hat das begonnen, das geht vielleicht sogar bis auf die Obama-Ära zurück und das ist ja auch über einen längeren Zeitraum alles aufgebaut worden. Aber die haben wirklich Führung und Dominanz in vielen Sektoren, die höchst relevant sind für die zukünftige Entwicklung. Wenn Sie sich nur anschauen, was dann im Forschungs- und Entwicklungsbereich passiert, von den 10 größten Unternehmen der Welt sind 8 amerikanisch, das erste europäische ist die Nummer 16. Wenn Sie sich Forschungs- und Entwicklungsausgaben ansehen, Amazon gibt heuer 2024 fast 55 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung aus. Alphabet, Apple, Microsoft, unwesentlich dahinter. Die Nummer 1 in Europa ist immer noch der Volkswagen-Konzern. Die geben 14 Milliarden Euro aus. Toll. Aber Sie sehen schon den riesigen Gap und wo das hinführt. Und diese strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft, die müssen uns zu denken geben, weil AI, Semiconductor, also so Computerchips, die ganze Informations- und Kommunikationstechnologie, Infrastruktur, das sind die entscheidenden Parameter, aus denen Wohlstand in Zukunft geschöpft wird. Dann kommt noch ein Punkt dazu, dass wir generell ja erleben, dass der Westen in einer schwierigen Situation ist. Die G7-Staaten haben etwa vor 20 Jahren 62% vom Weltbruttosozialprodukt produziert. Heute ist es nur noch 42% und wenn man den amerikanischen Anteil rausrechnet, sieht man, wo wir stehen. Wir haben ein Riesenproblem mit der Demografie. Von den 193 Mitgliedstaaten der UNO werden vielleicht 20 signifikantes Bevölkerungswachstum haben. In Südostasien, Afrika, Subsahara, in Europa wird das nicht stattfinden. Das heißt, wir werden in vielen Bereichen abgehängt und haben in vielen Bereichen fundamentale Nachteile, die wir nur durch größtmögliche Anstrengungen kompensieren können.
Herr Kern, Herr Treichel.
Riesenhürden also noch vor uns. Vielen Dank.
Vielen Dank,
dass Sie da waren.
Danke sehr.
Danke.
Und bei uns geht es jetzt weiter mit Wild umstritten. Werner Seeker, da sind heute zu Gast.
Nämlich Thomas Maurer, Doris Vettermann und Josef Kallinger diskutieren. Also viel Spaß auf Puls 24.